dass ich in der Kleidung predige. Ich habe mir das auch schon überlegt, ob das wirklich noch zeitgemäß ist. Aber auf jeden Fall ist es ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend, tatsächlich, aus dem letzten Jahrtausend, als ich als junger Praktikant irgendwo in einer Gemeinde gewesen bin, da hat mich mein leitender Pastor angewiesen, zur ersten Predigt hat er gesagt, gell, kommst du denn schon ein bisschen recht angelegt? Und dann habe ich gefragt, ja, was meinst du damit? Ja, Kleidung natürlich, oder? Aber wer weiß, also seid nicht überrascht und verwundert, wenn ich vielleicht irgendwann in nächster Zeit ohne Krawatte, ohne Kleidung da oben stehen werde und predige. Es könnte also sein, dass ich auch ich noch den Schritt ins neue Jahrtausend schaffe. Okay? Wie der Volker das schon gesagt hat und gut eingeleitet hat, möchte ich heute Morgen über Psalm 43 sprechen. Und wir wissen nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat. Es steht hier nicht in unserer Bibel. Wir wissen auch nicht, in welcher Zeit er das geschrieben hat und was genau geschehen ist. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass der Psalmist hier etwas erlebt hat, was ihn stark beschäftigt hat und schwer für ihn gewesen ist. Da ist etwas passiert, wo er sich sagen musste, es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber genau das ist es, was wir auch in unserem Leben immer wieder erleben. Auch. Jeder von uns, persönlich, in der Familie oder auch in der Gemeindefamilie, da gibt es diese Dinge, die nicht klappen. Und das Spezielle jetzt an so einem Psalm, und manche Psalmen sind so aufgebaut, ist, dass sie eben uns leiten. Er zeigt uns seine Situation und dann aber leitet er uns weiter und zeigt, wie er weiter gehandelt hat. Und so haben wir so etwas wie ein Musterablauf, ein Mustervorgehen, dem wir eben auch in solchen Situationen durchaus folgen können, ja sogar eingeladen sind, es da zu folgen und dasselbe zu tun und so zu handeln wie er. Und deshalb vielleicht noch einmal zusammengefasst, Gemeinde, Familie, wenn es nicht klappt, dann Psalm 43. Wenn es nicht klappt, dann Psalm 43. Und ich lese ihn, es ist ein kurzer Psalm, wir haben nur 5 Verse, also nicht 87 oder so. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit mit der gnadenlosen Nation. Vom Mann des Betrugs und des Unrechts errette mich, denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verworfen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude und werde dich preisen auf der Zither, Gott, mein Gott. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Erstens, Klage bei Gott. Herausfordernde Umstände, ich habe das vorhin schon gesagt und auch erwähnt, die haben wir wohl zuhauf in unserem Leben. Wir leben auch durch Herausforderungen, sie schleifen uns auch, sie fördern uns auch. Gerade wenn wir sie bestehen und es gut kommt, sind sie uns letztendlich immer ein Gewinn. Aber es gibt eine ganz bestimmte Art von Herausforderungen, die eben ein bisschen zu weit, nach unserem Empfinden, zu weit gegangen sind oder zu weit gehen, zu schwer oder schwer genug sind. Ich denke da an Beispiele wie eine Ehe. Jetzt geht sie einfach auseinander. Und dabei hat man vor Gott geheiratet um seinen Segen gebetet, hat dafür gekämpft, sich investiert, war für Kompromisse bereit, hat geredet miteinander, versucht einen Weg zu finden und es hat nicht geklappt. Oder wie ist es, wenn der Wunsch nach einem Partner oder der Wunsch nach einem Kind einfach nicht in Erfüllung geht? Wenn es einfach nicht klappt? Oder was ist mit der Lebensqualität, wenn unsere Lebensqualität ganz grundsätzlich einfach eingeschränkt wird, brutal manchmal eingeschränkt wird, durch einen Unfall, einen Schicksalsschlag oder durch das Älterwerden oder durch eine Krankheit? Ich kann mir und muss mir zum Glück nicht vorstellen, wie es ist, wenn man zum Beispiel ein Kind verliert. Oder wie es ist, wenn man in ein Burnout oder in eine Depression, in eine schwere Depression hineinkommt. Der Lebensradius und die Lebensqualität wird brutal eingeschränkt. Oder wie ist es mit Wünschen, mit Zielen, mit Träumen? Was ist, wenn sie nicht in Erfüllung geht, wenn es sich herausstellt, dass der Beruf, den ich eigentlich ergreifen möchte und für den ich als Kind schon gebrannt habe, einfach für mich keine Option ist? Es einfach klar geworden ist, dass ich diesen Beruf nicht ergreifen werden kann? Oder wenn andere Ziele, auf die ich vielleicht mehrere Jahre hingearbeitet habe, auf einmal weg sind? Sie sind unerreichbar geworden. Der Unterschied von solchen Ereignissen zu anderen Herausforderungen ist der, wir kommen an ein Ende. Es ist irgendwie einfach fertig, unumkehrbar. Man kann das nicht wieder gut machen. Zumindest in der Situation ist es fast immer so, als manchmal scheint es einfach auch so, aber man kann es nicht wieder gut machen, es ist nicht veränderbar. Eine Sackgasse, das Einzige, was bleibt, umkehren, zurück, den Weg suchen. Und ich kenne solche Situationen aus meinem Leben, einige. Es ist wahrscheinlich etwa 25 oder 20 Jahre her, da ist mir eines Tages ein Kind vor das Auto gelaufen. Ich war nicht schuld, aus meiner Sicht auf jeden Fall, aber das Kind ist vor mein Auto gelaufen. Und ich wusste lange, lange nicht, also ich glaube es war 2-3 Monate, wusste ich nicht, wie es diesem Kind ging. Und die Mutter hat jede Auskunft verweigert. Gott sei Dank ist eigentlich nichts passiert, aber das war eine schwierige Zeit. Oder, das wisst ihr auch, Elisabeth und ich, wir haben keine Kinder. Ist auch so ein Punkt. Damit muss man umgehen. Oder etwas anderes, und das habe ich vermutlich auch schon gesagt und erzählt, und ich erzähle das auch wirklich immer wieder gerne. Elisabeth und ich, wir waren für einige Zeit auch getrennt. Bevor wir geheiratet haben, hatten wir eine Zeit, als unsere Beziehung aufgebrochen worden ist, und zwar durch mich. Und der Grund war, ich bin zum Glauben gekommen an Jesus Christus und wir haben gemerkt, wir haben das Heu nicht mehr auf derselben Bühne. Und so hat Elisabeth zuerst versucht, die Beziehung aufzulösen, hat irgendwie nicht geklappt und dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich nach Hause und ich habe geweint bei meiner Mutter. Als junger Mann weine ich bei meiner Mutter, weil da diese Beziehung mit dieser Frau, die meine Traumfrau ist, aber das wisst ihr ja auch schon, ich habe das schon oft genug gesagt, aber die meine Traumfrau ist, einfach weg ist, kaputt, fertig, futsch. Und keine Aussicht darauf, dass es anders werden könnte, zumindest im ersten Moment nicht. Diese Zeit dieser Ungewissheit ist dann mehr als ein Jahr lang gegangen. Und genau an so einem Punkt beginnt man sich dann zu fragen, warum lässt Gott das zu? Und vielleicht denkt man auch, habe ich versagt? Oder man macht anderen Vorwürfen und zweifelt auch an Gott. Und in einer solchen Situation steht auch der Psalmschreiber. Und das ist jetzt der erste Schritt, wie wir diesen Psalm für uns anwenden können. Und er geht zu Gott. Und er beginnt zu klagen, das tut er. Aber er geht zu Gott und sagt, schaffe mir Recht, Gott, und führe meinen Rechtsstreit. Wenn so etwas passiert, kann es durchaus sein, dass wir denken, hey, mir ist Unrecht geschehen. Und manchmal ist es das dann auch tatsächlich gewesen, Unrecht gegenüber mir. Aber manchmal auch nicht. Manchmal denken wir das auch bloß. Aber was entscheidend hier ist, ist nicht Recht oder Unrecht, sondern entscheidend hier ist dieser Schritt, er geht zu Gott. Gott ist die richtige Ansprechperson in diesem Moment. Wir sollen in solchen Situationen Gott konsultieren, zu ihm gehen. Vers 2 beginnt dann mit diesen Aussagen des Psalmschreibers, du bist meine Zuflucht. Du bist der Gott meiner Zuflucht. Und so geht er zu Gott mit großer, fester Überzeugung, Gott ist Gott. Und er ist die richtige Person, wenn ich Probleme, Schwierigkeiten habe und Hilfe und Schutz und Annahme und Wegweisung brauche. Und dann kommt dieser zweite Schritt. Er klagt. Er klagt. Und was er da sagt, ist, warum hast du mich verworfen? Hört ihr das? Da sagt jemand zu Gott, warum hast du mich verworfen? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal sind genau diese Situationen dann das, wo man sich fragt, Gott, bist du überhaupt noch da? Hältst du mich noch? Warum hast du mich losgelassen? Ich stecke in einer Zwickmühle, ich weiß nicht, ob es dich überhaupt noch gibt. Warum hast du mich verworfen? Das ist ein Ausdruck unglaublich tiefer Klage und unglaublich tiefer Not. Und er fährt dann weiter. Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Die Klage, die er Gott anbringt, auch wenn er nicht zweifelt an Gott, er klagt. Und er bereitet alles vor Gott aus. So geht es mir. Schlecht, schlimm, schwierig. Hier besteht eine große Gefahr. Wir könnten hier Schritt 1 übergehen und uns nicht an unseren Gott wenden und direkt mit der Klage beginnen und sofort fragen, warum Gott? Und das Problem darin ist, dass unsere Klage dann zur Anklage werden kann. Warum, Gott, lässt du das zu? Diese Frage, warum Gott, ist die sogenannte Theodizee-Frage, also die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Und das ist eine Frage, die unter Philosophen und auch anderen Leuten, auch gerade unter Atheisten, immer wieder diskutiert wird. Wenn doch Gott ein liebender Gott ist, der für uns ist, und wenn er doch allmächtig ist, warum greift er dann nicht ein? Warum handelt er nicht? Und wenn man mit diesem Ansatz Gott anzuklagen beginnt, besteht diese Gefahr, dass man in so einer Situation selber eben zu weit geht. Und eben aus der Klage wird eine Anklage. Aber wenn das passiert, dann passiert auch Folgendes. Dann ist nicht mehr Gott Gott, er ist nicht mehr auf dem Thron, sondern jetzt gehe ich auf den Thron und jetzt stelle ich mich über Gott. Jetzt bin ich der Richter. Warum, Gott, lässt du das zu? Diese Frage würde ich so nicht stellen. Bitte, immer den ersten Schritt zuerst. Geh zu Gott. Sag, du bist der Gott meiner Zuflucht. Bei dir möchte ich mich bergen. Ich halte an dir fest. Du bist der, der Lösungen bringen kann. An dir möchte ich halten. Denn leider passiert es tatsächlich genau an diesem Punkt, dass Menschen beginnen, ihren Glauben an Gott zu verlieren. Und das wollen wir auch nicht. Aber dann dürfen wir, wie der Psalmist, unser ganzes Leid ausbreiten vor Gott. Es ist so schwer, es ist so schwierig, es ist so schlimm. Wir dürfen weinen, wir dürfen schreien, wir dürfen klagen. Gott erträgt das, er kann das nehmen. Er freut sich alleine schon deshalb, dass wir zu ihm kommen und mit ihm im Gespräch sind. Das ist ihm wichtig. Wir dürfen das. Er kann, Gott kann das tragen und er will das tragen. Zweitens, finde den Weg zur Quelle. In dem Moment, wo wir unsere Klage vor Gott beginnen auszubreiten, in dem Moment beginnt bereits eine Phase parallel dazu, und das ist fast immer so, die wieder Hoffnung und so etwas wie eine Wiederherstellung, eine Aufbauphase ist. Und je nach Bedarf, und jetzt haben wir die nächsten zwei Punkte und die funktionieren eigentlich parallel dazu, aber der erste ist sicher der, das ist dann dritter Punkt, brauchen wir, je nachdem brauchen wir eine Trauerphase. Eine Zeit, in der wir weinen, in der wir klagen, in der wir den Verlust, den wir erlitten haben, weil es ist immer ein Verlust, den wir leiden. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob wir unsere Eltern verloren haben oder ob einfach ein Traum zerplatzt ist. Aber selbst ein Traum kann manchmal eine Zeit der Trauer benötigen. Gott weiß, dass wir Menschen Trauerphasen brauchen. Und so sehen wir exemplarisch im 5. Mose 21, wie Gott hier im Vers 10 bis 14 eine Trauerzeit anordnet für Frauen, das ist einfach ein Beispiel, das er hier gibt, für Frauen, die als Kriegsgefangene zum Volk Israel stoßen. Und er gibt diese Trauerzeit ganz klar und sagt, ihr müsst diesen Frauen Trauerzeit geben und zwar muss die ein Monat lang sein. Er gibt also auch eine Zeit vor. Und dazu sagt er, und diese Frauen haben einen speziellen Schutz vor mir. Das müsst ihr einhalten. Gott weiß, dass wir Menschen Trauerphasen brauchen. Und er weiß, dass Trauer manchmal eben auch Trauma ist. Oder eben vom Trauma her kommt. Und dass das verarbeitet werden muss. Natürlich, eine Trauerphase ist unterschiedlich lang oder muss unterschiedlich oder darf unterschiedlich lang sein. Aber Gott sagt Ja zu einer Trauerphase. Aber oftmals sagt er auch, und jetzt ist fertig. Wir lesen ein Beispiel im Buch Samuel, im ersten Buch Samuel, als der Prophet Samuel seinen ersten König gesalbt hat, König Saul. Und dann hat Gott zum Samuel gesagt, Saul hat nicht so gehandelt, wie ich das wollte. Ich habe ihn verworfen, er ist nicht mehr König. Und Samuel, er hat sein ganzes Herzblut da reingesteckt auch, er trauert vor Gott. Und dann kommt Gottes Reden zu ihm und sagt, geh, hör auf zu trauern, mach ein Ende und geh und salbe einen neuen König. Ich habe eine neue Person auserwählt. Wir brauchen auch ein Ende unserer Trauerzeit. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Wenn wir kein Ende finden, dann wird das nächste Selbstmitleid sein. Und da werden wir tiefer und tiefer reinsteigen, bis wir drin baden, oder? Und nach Selbstmitleid kommt dann vielleicht die Richtung Bitterkeit und Hass. Das ist ein Weg, den wir nicht gehen sollen. Deshalb muss unsere Trauer auch ein Ende finden. Die Bibel sagt in den Sprüchen 24, Vers 16, der Gerechte fällt siebenmal, doch steht er wieder auf. Wir haben solche Erlebnisse, wir haben schwierige Momente. Wir fallen vielleicht, vielleicht tief getroffen. Vielleicht ist es 7-mal, dass wir fallen, aber wir stehen wieder auf. Und wenn wir das 7. Mal aufstehen, dann stehen wir wieder. Dann stehen wir wieder im Leben. Und jetzt sind wir hier und wir können auch wieder weitergehen. Und das ist dann der 4. Schritt, der eigentlich parallel mit diesem 3. Schritt der Trauer oftmals zusammenfällt. Wir gehen weiter. Ich bin nach Hause gekommen an jenem Tag, als ich mit Elisabeth Schluss gemacht habe, habe vor meiner Mutter geweint, habe ihr erzählt, was geschehen ist. Und sie hat schon Verständnis gehabt. Und dann hat sie gesagt, als ich so fertig gewesen bin, habe ich so gesagt, und jetzt, was sagst du? Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich nichts. Vielleicht hat es so kommen müssen. Aber etwas habe ich, ein Bibelvers für dich. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und ich habe gedacht, also das ist jetzt nicht wirklich cool in dem Moment, oder? Also jetzt hätte ich gerne etwas Mitleid, ein Döschen Mitleid, oder? Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Einige Tage später habe ich verstanden, dass das Gottes Reden zu mir ist. Und dass Gott mir sagt, hey, du hast losgelassen oder du bist dabei loszulassen. Und ein Same muss losgelassen werden, damit er in den Boden fällt und dort wachsen und Frucht bringen kann. Und dann, wenn die Frucht da ist, dann geht man hin und erntet mit Freude, oder? Umso mehr, wenn man weiß, wie viel Leid es gebraucht hat, damit diesen Samen loszulassen. Und sehr schnell habe ich das verbunden mit einem anderen Vers, den wir im Lukas-Evangelium lesen, wo Jesus sagt, wer verlässt Kinder, Äcker, Häuser, Familie, Geschwister und Frau, der wird, um meines Namens willen, um mir nachzufolgen, der wird in diesem Leben bekommen, Frau, und in Ewigkeit das ewige Leben. Und auf diesen Begriff Frau habe ich Gott dann festgenagelt. Habe gesagt, da steht es. Da steht es. Du hast es mir gesagt. Hier, dein Wort sagt, ich habe losgelassen, du willst mir wiedergeben. Es brauchte dann natürlich einige Zeit. Aber hier befinden wir uns im 4. Schritt. Und der 4. Schritt des Psalmisten, das ist Vers 3. Und hier betet er, sende Gott. Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Licht, damit wir sehen. Gottes Wort ist ein Licht auf meinem Weg, sagt die Schrift, oder? Deine Wahrheit, was ist Wahrheit? Dein Wort ist Wahrheit, sagt die Bibel. Hier bittet der Psalmist also darum, dass Gott ihm Weisung aus seinem Wort schenkt. Dass er ihm Wegweisung und Führung gibt, Verheißung. Er möchte eine Verheißung, dass Gott hier eingreift. Um das betet er hier. Und dann sagt er, das Wort und dieses Licht, oder die Wahrheit und dieses Licht, die werden mich führen zu deinem Tempel. Also auf den heiligen Berg steht hier. Da ist der Tempel, wo deine Wohnungen sind. Das Licht und die Wahrheit, Gottes Wort, Gottes Zusage, Gottes Verheißung, sie wird uns in seine Gegenwart bringen und uns zeigen, welchen Weg wir gehen sollen. Nun, wir müssen heute nicht mehr auf den Berg. Da ist kein Tempel mehr, sondern wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Jesus Christus lebt in unserem, in deinem, in meinem Herzen. Er ist da. Und deshalb heißt es auch in Römer 10, das Wort ist nahe in deinem Herzen. Und tatsächlich erlebe ich das auch so. Sehr oft, also man streckt sich hier aus nach der Gegenwart Gottes, nach seinem Reden. Und oft, wenn man um Leitung betet in Not, dann kommt das relativ schnell. Oft schon bei Beginn der Trauerzeit. Ihr erinnert euch, ich habe gerade gebetet, ich habe gerade geweint, zu weinen begonnen. Und schon hat Gott eine Antwort bereit. Und das ist so spannend, oder? Praktisch in dem Moment, als ich zu trauern begonnen habe, hat Gott schon einen Weg gezeigt. Und es ist offensichtlich, Elisabeth und ich sind seit 31 Jahren verheiratet. Wir sind wieder zusammengekommen nach ungefähr 1,5 Jahren. Und wir konnten eigentlich dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und es war, als wir uns wieder getroffen haben, und vielleicht muss ich dazu erwähnen, wir sind im selben Ort aufgewachsen und wir wussten, wo wir uns jeweils aufhielten. Und trotzdem haben wir uns ein Jahr lang nicht getroffen, zufällig nicht getroffen, ein ganzes Jahr. Und dann hat Gott begonnen, uns wieder zusammenzuführen. Und ich kann das nur so sagen, denn es war so getimt, zuerst ein Monat Distanz, dann 2 Wochen, dann 2 Wochen, dann 2 Wochen, immer zufällig. Und vorher ein Jahr nicht. Und als wir uns das erste Mal wieder getroffen haben, da war es, als ob wir uns erst gestern Abend verabschiedet hätten. War wieder total toll. Es gab einen einzigen Unterschied. Elisabeth hatte in dieser Zeit eine Bibel gekauft und sich zu Jesus entschieden. Und das machte es einfach, die Beziehung wieder zu beginnen. Drittens, vertraue seiner Verheißung. Die Frage ist jetzt vielleicht, wie hört man denn Gottes Reden? Ich bin überzeugt, ich habe das auch schon angetönt, in solchen Situationen spricht Gott in aller Regel sehr schnell. Jesaja 65, Vers 24 sagt uns, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Also eine Zusage, dass Gott reagiert, noch bevor wir aussprechen, was wir wollen oder was uns wehtut, was uns schmerzt, zu hören und auch zu antworten. Das ist eine Zusage hier. Und es kann passieren, während wir die Bibel lesen. Einfach ganz normal, auf einmal ist da ein Vers, er springt mich förmlich an. Und ich weiß, es ist genau die Antwort. Das ist das, was Gott mir jetzt sagen möchte, in dieses Problem, sogar außerhalb des biblischen Kontexts. Es springt mich förmlich an. Eine andere Situation hat es gegeben, in der habe ich gesagt, und ich war ziemlich enttäuscht in diesem Moment, es war eine Gemeindesituation, und ich bin nach Hause gegangen und habe Jesus gesagt, Jesus, jetzt musst du irgendwie reden, und ich habe keine Lust zu beten, ich habe keine Lust, irgendetwas Frommes zu tun, ich schaue Fernsehen, und wenn du willst, kannst du mir durch das Fernsehen zu mir sprechen. Ich habe meinen Fernseher eingeschaltet, habe ein bisschen rumgezappt, stieß auf eine Predigt. Ich habe nicht gewusst, dass eine Predigt überhaupt kommt. Blieb dann ein bisschen hängen, zuerst aus Neugier und dann, weil sie mich einfach angesprochen hat, weil der Pastor einfach zu mir gesprochen hat und mir klar gemacht hat, wie ich mich jetzt verhalten soll. Also Gott kann alles Mögliche benutzen, ein Kalendervers. Er kann deinen Nachbarn, der rechts von dir sitzt, benutzen, um dir einen Bibelvers weiterzugeben oder Gottes Weisheit weiterzugeben. Gott ist hier unglaublich kreativ. Und er weiß auch, wie wir das brauchen, dass wir das auch verstehen können. Man sagt ihm, er redet anthropomorph, also so, dass wir Menschen es eben verstehen können. Er kennt sogar unsere Vorlieben. Wie oft hat er zu mir auch durch Musik gesprochen? Immer wieder. Also kreative Wege, die Gott da führt. Und fast immer kommt dann ein zweiter Vers, der das bestätigt, was Gott jetzt zu dir gesagt hat. Wir brauchen oft auch eine Bestätigung in diesen Situationen. Wir brauchen hier, wie das Wissen, halt einmal könnte Zufall sein, das zweite Mal ist Gott, oder? So ein bisschen so in dieser Art. Wir brauchen hier Bestätigung. Aber der Psalmist betet hier, sende dein Licht und deine Wahrheit. Licht ist nicht immer in Sprache gekleidet. Licht kann auch einfach ein Weg sein, also eine Erhellung eines Wegstückes. Und das innere Wissen ist da, die klare Sicht ist da, dass wir sehen und einfach innerlich wissen, da geht es durch. Da geht es durch, das ist der Weg. Ohne dass konkret eine Verheißung da ist. Und das führt uns jetzt zu Schritt Nummer 5. Lasst uns auf den Psalmisten schauen. Er sagt, so werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude und werde dich preisen auf der Zither, Gott, mein Gott. Jetzt hat er eine Antwort bekommen. Er hat ein Wort bekommen, eine Verheißung bekommen. Und da beginnt die Freude in ihm. Und er steht vor Gott, zum Altar Gottes werde ich kommen. Er steht vor Gott. Und die Antwort, die er jetzt gibt, ist, jetzt bete ich meinen Gott an. Und selbst wenn das Wort sich noch nicht erfüllt hat, ja, selbst wenn er nicht einmal ein Wort bekommen hätte, aber einfach weiß, dass Gott antworten wird, selbst dann bricht in ihm jetzt Freude auf. Du bist der Gott meiner Jubelfreude. Manchmal müssten wir so eine Runde jubeln, oder? Du bist der Gott meiner Jubelfreude. Und er greift zur Gitarre. Das heißt hier Zither, aber das ist fast dasselbe, oder? Er greift zur Gitarre, spielt sich Lieder und betet Gott an, weil er weiß, es wird kommen, es wird sich verändern. Und das war bei mir im Falle von Elisabeth auch so. Ich habe einfach gewusst, ich vertraue dem Wort Gottes. Seine Zusagen sind fest, er wird sie erfüllen. Und ich habe begonnen, mit Gott über meine Frau zu reden. Und ich habe gesagt, hey Gott, du möchtest mir eine Frau schenken? Dein Wort, oder? Bitte gib mir eine, die genauso gut zu mir passt wie Elisabeth. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch gesagt, und die genauso hübsch ist oder hübscher. Entschuldigung. Und ich habe begonnen, die Verheißung, die Gott mir hier gegeben hat, vor meinen Augen auch vorzustellen, auszumalen, mit Gott darüber zu sprechen. Ja, und ihr kennt das Ergebnis, oder? Ja. Gott hat mir Elisabeth zurückgegeben. Aber das ist auch hier wirklich möglich. Die Verheißung, die Gott uns in diesem Moment wichtig macht, die dürfen wir, sollen wir auch bewegen. Ich habe dann Gott immer wieder erinnert und habe gesagt, du hast mir verheißen, bring das in Erfüllung. Und Gott ist ja nicht ein Gott, der solche Dinge vergisst. Wer das vergisst, das bin viel eher ich. Und wenn ich aber Gott immer wieder daran erinnere, dann bleibt es in mir lebendig und dann bleibt es in mir präsent. Dann bewege ich diese Verheißung in meinem Herzen und so mache ich sie auch in mir lebendig. Und hier dürfen wir mit unserer Fantasie dann eben auch vorwärts gehen und sie auch ein bisschen laufen lassen. Genau, also die Verheißung, Gott erfüllt das. Und eben, wie gesagt, wenn wir die Verheißung empfangen haben, dann ist der richtige Moment da, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Genau. Und das führt uns jetzt zu diesem letzten Vers und diesem letzten Punkt. Der Psalmist betet jetzt. Und dieser Vers kommt übrigens im Psalm 42 genauso vor. Volkert hat ihn uns auch vorgelesen. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinem Gott. Jetzt nimmt sich der Psalmist ganz bewusst Zeit und er spricht zu sich selber. Das kommt immer wieder vor in den Psalmen. Immer wieder. Und ich glaube, das hat wirklich auch einen großen Einfluss, ob wir eben auch uns selber durch unser Reden manchmal wie führen und auch Entscheidungen festmachen. Und der Psalmist sagt hier, was bist du so aufgelöst? Er spricht als die traurige, die trauernde, die aufgelöste Seele in ihm an und sagt, was bist du so aufgelöst? Da gibt es eine Hoffnung. Da ist Gott, er hat zu dir gesprochen. Du kannst sicher sein, Gott wird das erfüllen. Und so hat er zu sich selber auch gesprochen. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Harre auf Gott, er wird dir begegnen. Er wird dich erfüllen. Du wirst ihn noch preisen, das Heil deines Angesichts. Und genau um das geht es. Verheißungen brauchen manchmal etwas Zeit, bis sie sich erfüllen. Lass sie nicht los. Übe dich in Geduld und rede immer wieder mit Gott darüber. Und rede auch mit dir selber darüber und leite dich so. Und es ist genau unser Reden, das zeigt, was in unserer Seele passiert. Und wenn wir merken, wir sind traurig, wir haben diesen Schmerz noch omnipräsent und er wütet und tut in uns, dann haben wir noch nicht losgelassen. Dann sind wir noch nicht zu einem Ja gekommen in der Situation, dass wir haben müssen. Dann haben wir auch keine Verheißung erhalten. Wir haben uns vielleicht oder sehr wahrscheinlich eben auch nicht nach einer Verheißung ausgestreckt. Aber wenn wir darüber sprechen können und wir sind ein Stück weit versöhnt mit der Situation, nicht nur, weil sie vielleicht jetzt nun trotzdem noch gut ausgegangen ist, sondern einfach, weil wir damit gearbeitet haben und Gottes Wort in diese Situation hineingebracht haben, dann werden wir aber auch darüber sprechen, also wir merken an Art, wie wir reden, wo wir hier stehen. Und dann, wenn wir versöhnt sind mit diesen Ereignissen, werden wir auch darüber sprechen, dass Gott eben seine Verheißung erfüllen wird an uns und dass wir uns darüber freuen, dass er eingreifen und handeln und verändern wird und dass er uns diesen Weg, den er uns gezeigt hat, auch zu Ende bringt. Gemeindefamilie, wenn es nicht klappt, Psalm 43. Erster Schritt, wende dich an Gott. Er ist der Gott deines Schutzes und deiner Zuflucht und deiner Zuversicht. Zweiter Schritt, klage vor ihm und nicht über ihn. Klage, aber klage nicht Gott an. Dritter Schritt, erlaube dir zu trauern. Es braucht diese Zeit. Vierter Schritt, bitte um Gottes Licht und um seine Wahrheit, bitte um seine Führung. Erwarte eine Verheißung von ihm. Fünfter Schritt, preise Gott für die Verheißung. Und sechster Schritt, übe dich in Geduld und erwarte die Erfüllung der Verheißung. Amen.